Wer Jesus nachfolgt, ist nicht automatisch vor Schmerz, Missverständnissen oder Verlusten geschützt. Manchmal trifft uns Widerstand gerade dann, wenn wir dem Herrn treu sein wollen, und wir fragen uns, ob etwas schiefgelaufen ist oder Gott uns verlassen hat. Petrus öffnet in seinem Brief eine andere Sicht. Er deutet Verfolgung, Druck und ungerechte Angriffe nicht als Ausrutscher im Plan Gottes, sondern als Teil seines weisen Handelns, durch das unser Leben geläutert und Christus immer klarer sichtbar wird. Gottes Läuterungsfeuer, Leiden als Reinigung unseres Lebens. Wenn Petrus von der Feuerprobe spricht, lädt er uns ein, Leiden in einem anderen Licht zu sehen. Er nennt sie nicht Unfall, nicht Defekt im System, sondern vergleicht sie mit einem Schmelzofen, in dem Metall von Fremdstoffen getrennt wird. In den Sprüchen heißt es, der Schmelztiegel für das Silber und der Ofen für das Gold, und ein Mann nach seinem Ruf. Das Bild ist scharf und zugleich tröstlich, im Feuer zeigt sich, was im Innersten wirklich vorhanden ist. So sind Bedrängnisse, Unverständnis, äußerer Druck und innere Dunkelheiten nicht einfach nur Belastungen, die wir irgendwie überstehen müssen, sondern Orte, an denen Gott sichtbar macht, worauf unser Herz tatsächlich gebaut ist. Stolz, Selbstsicherheit, verborgene Bindungen an Anerkennung oder Wohlstand kommen im Brennen zum Vorschein, nicht, um uns zu beschämen und wegzuwerfen, sondern damit er sie wegnehmen kann. Das griechische Wort für feurige Prüfung, porosai, bedeutet brennen und bezeichnet das Brennen eines Schmelzofens zur Läuterung von Gold und Silber. Ähnlich dem Bild in einer Stunde und sieben Minuten, Petrus sah die Verfolgung, unter der die Gläubigen litten, als einen solchen brennenden Ofen an, den Gott benutzt, um ihr Leben zu läutern. Das ist Gottes Weg, in dem Gericht seiner Regierungsverwaltung mit den Gläubigen umzugehen, das bei seinem eigenen Haus beginnt. Der Psalmbeter bekennt rückblickend, denn du hast uns geprüft, Gott, du hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Hier spricht kein Mensch, der alles im Griff hatte, sondern jemand, der durch Nöte hindurch die Hand Gottes im Nachhinein erkannt hat. Das Läutern ist Teil der Regierung Gottes über sein Volk, denn die Zeit ist da, dass das Gericht vom Haus Gottes anfängt. Dieses Gericht ist kein Vorspiel zur Verdammnis, sondern die ernste Fürsorge eines Vaters, der seine Kinder nicht sich selbst überlässt. In solchen Feuerzeiten lernt unser Glaube, Gott um seiner selbst willen zu vertrauen und nicht nur um der Gaben willen, die er gibt. Christus wird kostbarer, weil vieles andere seine scheinbare Wichtigkeit verliert. So kann selbst die schmerzhafteste Prüfung im Licht von Gottes Regierung zu einem verborgenen Geschenk werden, sie trennt uns von dem, was verfällt, und bindet uns enger an den, der bleibt. Wer so auf seine Wege schaut, muss Leiden nicht romantisieren, aber er darf mitten im Feuer hoffen, dass nichts davon verlorene Zeit ist, alles wird von Gott aufgenommen in seine große Arbeit, aus unserem Leben etwas Reines, Durchscheinendes zu machen. Dieses Läuterungsfeuer berührt nicht nur einzelne Bereiche unseres Lebens, sondern unseren ganzen Lebenswandel. In der Hitze der Anfechtungen entscheidet sich, ob unser Vertrauen nur eine dünne Schicht frommer Worte ist oder ob es wirklich trägt. Wenn Beziehungen zerbrechen, Türen sich schließen oder Gesundheit brüchig wird, stehen wir oft vor der Frage, ist Gott nur Gott der guten Tage, oder ist er derselbe, wenn uns alles entgleitet? Gerade hier wirkt seine Regierung, nicht als kalte Instanz, sondern als die weise Leitung dessen, der uns besser kennt als wir uns selbst. Im Feuer zeigt sich, welche Stimme in uns das letzte Wort hat, die Angst, der Zynismus, unser verletzter Stolz oder das stille, manchmal kaum hörbare, trotzdem des Glaubens, das sich an Gott festhält. Wer Leiden nur als blinden Zufall deutet, bleibt leicht in Bitterkeit oder Resignation stecken. Wer sie jedoch im Horizont von Gottes Regierung wahrnimmt, entdeckt darin eine ernste, aber zutiefst liebevolle Zuwendung. Nicht alles, was uns widerfährt, ist gut, aber in allem, auch im Widerwärtigen, erweist Gott sich als der, der läutert statt zu zerstören. So darf selbst im heißen Schmelzofen eine leise Gewissheit wachsen, keine Träne ist verschwendet, kein Schock unbemerkt, kein innerer Riss Gott entgangen. Er gebraucht das Feuer, um uns von dem zu lösen, was uns letztlich nicht tragen kann, und um das in uns zu stärken, was ewig Bestand hat. Aus dieser Sicht wird Leiden nicht leichter, aber es wird heller, es ist umfangen von einem Sinn, der über den Augenblick hinausweist, und von einer Liebe, die im Feuer nicht fern, sondern gerade dort am tiefsten gegenwärtig ist. Der Schmelztiegel für das Silber und der Ofen für das Gold, und ein Mann nach seinem Ruf. Denn du hast uns geprüft, Gott, du hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Wer sein Leben im Licht von Gottes Läuterungsfeuer zu sehen beginnt, kann mitten in schweren Wegen innerlich aufatmen, nicht der Zufall regiert, sondern ein Herr, der Grenzen kennt, Maß hält und das letzte Wort behält. Das Feuer nimmt uns nicht den Halt, es verlegt ihn, weg von der brüchigen Sicherheit dieser Welt hin zu Christus. Gerade dort, wo unsere eigenen Reserven versiegen, öffnet sich Raum für ein Vertrauen, das nicht mehr aus uns selbst stammt. So wird Leiden zur verborgenen Schule des Herzens, in der Gott uns stiller, echter und freier macht. Wer aus dieser Schule hervorgeht, trägt keinen makellosen Lebenslauf, sondern ein geläutertes Herz, und in einem solchen Herzen kann die Herrlichkeit Gottes auf eine Weise aufscheinen, die Worte allein nie erreichen. Teilhaben an den Leiden Christi, geteilte Schmach, geteilte Herrlichkeit. Petrus führt uns noch tiefer in das Geheimnis des Leidens, wenn er schreibt, sondern freut euch in dem Maße, wie ihr an den Leiden Christi teilhabt, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voller Jubel freuen könnt. Er spricht nicht von einem allgemeinen Menschheitsleiden, sondern von einem besonderen Teilhaben, es sind die Leiden, die gerade daraus erwachsen, dass jemand zu Christus gehört und in seinem Namen lebt. Verpasste Karriereschritte, weil man sich nicht korrumpieren will, der Verlust von Ansehen, weil der Glaube nicht verschwiegen wird, Spott in Familie oder Freundeskreis, weil einer ernst nimmt, was andere nur für eine Privatmeinung halten. All das wird im Himmel nicht als tragisches Missgeschick verbucht, sondern als Anteil an den Leiden Christi selbst. Hier sagt Petrus, dass es möglich ist, dass die Leiden, die ein Christ durchmacht, die Leiden Christi sind. Wie können die Verfolgungen, unter denen wir leiden, die Leiden Christi sein? Wenn wir keine Christen wären, würden wir gewiss nicht die Art von Verfolgung erleiden, die in den Versen 12 und 13 beschrieben wird. Solche Verfolgungen haben ihren Grund darin, dass wir Christen sind, Menschen Christi. Weil wir an Christus glauben, Christus lieben, Zeugnis von Christus tragen und in diesem Zeitalter von ihm zeugen, erhebt sich die Welt gegen uns. Dieses Zeitalter steht unter der Hand des Bösen, und deshalb verfolgen Ungläubige diejenigen, die an Christus glauben und von ihm zeugen. In den Augen Gottes wird diese Art von Leiden als die Leiden Christi angesehen. Die Schrift zeichnet das Christsein nicht als Spaziergang im geschützten Raum, sondern als Partnerschaft mit einem verworfenen Herrn. Denn wir sind Partner Christi geworden, sofern wir an dem Anfang der Gewissheit bis zum Ende standhaft festhalten. Partnerschaft bedeutet, wir teilen nicht nur seine Gnade, sondern auch seine Stellung in einer Welt, die unter der Hand des Bösen steht. Paulus fasst dies mit den Worten, er wolle Christus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Je deutlicher Christus unser Leben prägt, desto sichtbarer wird, dass wir nicht mehr so funktionieren wie das herrschende System, andere Maßstäbe, andere Prioritäten, eine andere Hoffnung. Gerade dadurch wächst die Spannung zur Umgebung, und eben diese Spannung ist der Raum, in dem wir an seinen Leiden teilhaben. Petrus geht noch weiter und nennt die Christen, die um Christi willen verachtet werden, gesegnet, weil der Geist der Herrlichkeit und Gottes auf euch ruht. Was von außen wie Niederlage erscheint, ist innerlich ein Ort besonderer Gegenwart Gottes. Die ersten Jünger waren so deutlich mit Christus verbunden, dass man sie in Antiochia zum ersten Maliachi Christen nannte, Menschen Christi. Wo dieser Name nicht nur Etikett, sondern Lebenswirklichkeit ist, wird seine Herrlichkeit sichtbar, oft nicht in spektakulären Wundern, sondern in einer stillen, standhaften Treue unter Druck, in einer ungebrochenen Liebe mitten in Ablehnung, in einem Frieden, der stärker ist als die Angst. Die Aussicht, die Petrus vor Augen malt, sprengt den Rahmen unserer kurzfristigen Leidensbilanz, die heutige Gemeinschaft seiner Leiden mündet in eine zukünftige Gemeinschaft seiner Herrlichkeit. Was wir jetzt unter Tränen ertragen, wird einmal in Freude übersetzt. Der Vers spricht von einem voller Jubel freuen, wenn seine Herrlichkeit offenbart wird. Das bedeutet, kein Spott, kein Verlust, keine Einsamkeit, die wir um seinetwillen tragen, bleibt ohne Resonanz in der kommenden Welt. So gewinnt jede unscheinbare Treue ein verborgenes Gewicht. Wer um Christi willen heute kleiner wird, wird nicht auf Dauer verlieren, er wächst hinein in eine Herrlichkeit, die nicht mehr genommen werden kann. In dieser Perspektive dürfen wir unsere Wunden nicht verdrängen, aber wir müssen sie auch nicht absolut setzen, sie sind eingeschlossen in eine größere Geschichte, in der Schmach und Herrlichkeit untrennbar miteinander verbunden sind. sondern freut euch in dem Maße, wie ihr an den Leiden Christi teilhabt, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voller Jubel freuen könnt. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, seid ihr gesegnet, weil der Geist der Herrlichkeit und Gottes auf euch ruht. Wer versteht, dass Leiden um Christi willen Teilhabe an seinem eigenen Weg ist, muss seine Schmerzen nicht verharmlosen und auch nicht heroisieren. Sie gewinnen ihren Sinn darin, dass sie uns enger an Christus binden und uns seiner Gestalt ähnlicher machen. In der Gemeinschaft seiner Leiden lernen wir eine Freude kennen, die nicht aus der Abwesenheit von Konflikten stammt, sondern aus der Nähe eines Herrn, der den Weg durch alle Ablehnung hindurch bereits gegangen ist. So werden selbst die unscheinbaren Momente der Treue, ein leises Bekenntnis, eine bewahrte Integrität, eine vergebende Haltung, zusammen einer Herrlichkeit, die Gott zu seiner Zeit in vollem Licht sichtbar machen wird. Züchtigendes Gericht, Gottes ernste, aber rettende Erziehung. Wenn Petrus schreibt, denn die Zeit ist da, dass das Gericht vom Haus Gottes anfängt, berührt er einen sensiblen Punkt. Gericht, dieses Wort weckt leicht Angstbilder von endgültigem Verdammungsurteil. Doch was er beschreibt, ist etwas anderes, nicht die Verwerfung der Gottlosen, sondern die Zucht der Kinder. Es ist das Urteil eines Vaters, der sein Haus ernst nimmt und seine Familie nicht sich selbst überlässt. In dieser Perspektive sind Verfolgungen, innere Erschütterungen und auch schmerzhafte Korrekturen nicht Zeichen eines gebrochenen Bundes, sondern Ausdruck einer Liebe, die zu heilig ist, um uns in Selbsttäuschung und Lauheit zu lassen. Wie wir hervorgehoben haben, zeigt der Gebrauch des Wortes Gericht durch Petrus in Vers 17, dass Verfolgungen und Leiden eine Art Gericht sind. Dieses Gericht dient jedoch nicht der Verurteilung zur ewigen Verdammnis. Es ist ein Gericht zur Züchtigung, eine haushaltszeitliche Züchtigung, um unser Leben zu läutern. Dieses Gericht ist eine feurige Prüfung, ein brennender Ofen, um uns zu läutern und allen Schlackenanteil zu entfernen. Die Schrift unterscheidet deutlich zwischen der ewigen Verdammnis und dem züchtigenden Gericht Gottes über die Seinen. Über die erste sagt Jesus, damit jeder, der in ihn hineinglaubt, ewiges Leben habe. Wer in Christus ist, steht nicht mehr unter dem Gericht, das in den Feuersee mündet. Zugleich berichtet Paulus von konkreter, schmerzhafter Zucht in der Gemeinde. In seinem Hinweis auf den unwürdigen Umgang mit dem Mahl des Herrn macht er deutlich, dass Schwachheit, Krankheit und sogar ein vorzeitiger Tod als ernste Erziehungsmaßnahmen Gottes verstanden werden können. Nicht als Verlust des Heils, sondern als Rettung davor, mit der Welt verurteilt zu werden. Hier begegnen wir einer Liebe, die nicht alles durchgehen lässt, weil sie das Ziel nicht aus den Augen verliert, ein geheiligtes, wahrhaftiges, christusähnliches Leben. Ein Blick in die Geschichte Israels macht diese Spannung anschaulich. In Ägypten bewahrte das Blut des Passahlamm Gottes Volk vor dem Gericht über die Erstgeburt, sie waren gerettet, befreit und auf dem Weg ins verheißene Land. Und doch blieben sie in der Wüste unter Gottes Regierungszucht, Murren, Unglaube, Götzendienst hatten Folgen, nicht als Auslöschung des Bundes, den Gott mit ihnen geschlossen hatte, sondern als ernste Korrektur auf dem Weg. In vergleichbarer Weise ist auch das Leben der Gemeinde geprägt von der Treue Gottes, der sein Heil nicht zurücknimmt, aber dennoch in seiner Regierung handelt, wenn sein Volk ihn leichtfertig behandelt. Leiden können daher sowohl Ausdruck der allgemeinen Zerbrochenheit dieser Welt sein als auch konkrete Zucht Gottes an seinem Haus. Oft lässt sich das im Einzelfall nicht klar trennen, aber beide steht unter der Regie desselben treuen Herrn. Wer Gottes züchtigendes Gericht nur als Drohkulisse wahrnimmt, wird sich entweder verkrampft um Fehlerlosigkeit bemühen oder innerlich resignieren. Wer es als Ausdruck der Liebe des Vaters erkennt, lernt, seine Wege ernst zu nehmen, ohne die Geborgenheit zu verlieren. In den letzten Versen unseres Abschnitts heißt es, so sollen nun auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, dem treuen Schöpfer ihre Seelen im Gutestun anbefehlen. Das ist die Bewegung, zu der die Erkenntnis von Gottes Regierung einlädt, nicht in sich selbst verknoten, nicht vor ihm fliehen, sondern sich ihm gerade unter dem Druck neu überlassen. Seine Erziehung mag hart und unverständlich sein, doch sie entspringt keinem willkürlichen Zorn, sondern dem langen Atem einer Liebe, die unser Leben nicht in Ruhe lässt, weil sie uns zur Herrlichkeit bestimmt hat. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht vom Haus Gottes anfängt, und wenn zuerst von uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Damit jeder, der in ihn hineinglaubt, ewiges Leben habe. Die Einsicht in Gottes züchtigendes Gericht schenkt dem Glauben eine heilsame Balance aus Ehrfurcht und Zuversicht. Sie nimmt der Sünde ihre Harmlosigkeit, ohne dem Kind Gottes die Sicherheit zu rauben. Wenn Leid und Korrektur nicht mehr nur als blindes Schicksal oder kalte Strafe erscheinen, sondern als ernste, aber rettende Erziehung, kann selbst in schweren Zeiten ein stilles Vertrauen wachsen. Der, der mich richtet, ist derselbe, der mich mit seinem Blut erkauft hat. Unter einem solchen Herrn ist kein Weg endgültig verloren, keine Zurechtweisung sinnlos und keine Träne vergeblich, alles dient dem Ziel, dass seine Herrlichkeit an uns sichtbar wird. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.